So, hallo, Halli, Hallöle und willkommen zurück bei Mekufa. Heute sprechen ich und Jar über ein sehr interessantes Thema, das uns alle irgendwie betrifft: Arbeitszeiten. Klingt ein bisschen trocken und langweilig, ist es aber nicht, weil ist so.
Eigentlich reden wir nicht einfach über Arbeitszeiten, sondern die Frage, über die wir reden, ist ja: Ist das Konzept Arbeitszeit überhaupt noch zeitgemäß? Also das geht ja eine Stufe drüber. Wir haben uns häufiger darüber unterhalten, ob Arbeitszeiten überhaupt noch sein müssen. Also müssen wir arbeiten, vor allem in Zeiten von Corona.
Ja, irgendwie schon, ja. Arbeiten, Spaß.
Genau, Arbeit ist ja nicht nur, um Sachen zu machen und Produktivität zu generieren, sondern auch, um sich wohlzufühlen. Das ist ja dann auch so, so diese soziale Komponente von Arbeit, integriert in der Gesellschaft zu leben. Ja.
Und ist gesellschaftlich ja auch so weit akzeptiert, dass man halt eigentlich nie darüber nachdenkt, was Arbeitszeit eigentlich bedeutet, auch im kulturellen Umfang und wie sich das gewandelt hat. Worüber wir heute aber reden wollen, ist ja wirklich die Produktivität und wie sinnvoll unser 8-Stunden-Tag ist und ob das Not tut und ob wir davon irgendwie mal wegkommen sollten oder was wir dazu alles gefunden haben, und unsere persönliche Meinung geben wir dazu auch noch, natürlich.
Genau, und persönliche Erfahrung vor allem. Das ist auch, als ich halt über das Thema auch nachgedacht habe, ist mir eingefallen, sowas wie, also das hast du bestimmt auch erlebt, dass wenn man, egal wo, in einem Büro arbeitet, wo andere Menschen mit dir zusammenarbeiten, man hat das Gefühl, dass die höchste Währung dieser Arbeitseifer ist. Also dann gab es immer Gespräche zwischen den Kollegen bei mir, dass irgendjemand sagt, also ich war gestern noch bis 20 Uhr im Büro, und dann der andere, boah nee, ich habe aber so viel zu tun, ich bin ja schon seit heute Morgen um 6 Uhr hier und schufte mich eigentlich zu Tode. Und jedes Mal dachte ich, und jedes Mal war für mich, ich saß da und dachte mir so, okay, krass, ich hatte eigentlich vor, heute um 16.30 Uhr den Zug zu nehmen.
Ja, das ist irgendwie eine Perversion, kann man sagen, bei uns. Eine falsche Wahrnehmung von der Wichtigkeit der von Arbeitszeit. Also vielen geht es einfach mehr um die geleistete Summe auf dem Papier, aber nicht um das, was wirklich geleistet wurde. Und ich bin da eigentlich wie du. Ich liebe einen pünktlichen Feierabend. Wenn ich meine Aufgaben fertig habe, habe ich sie fertig. Dann habe ich noch ein Freizeitleben, das ich gestalten möchte. Ich finde es schön, eine feste Arbeitszeit zu haben und zu wissen, wann und wie ich zu Hause sein kann. In der Theorie. Das ist das Schöne an so einer Arbeitszeit. Aber dann gibt es ja auch von denselben Stimmen, wie du sie gerade im Beispiel benannt hast, dann die Lästereien über die Kollegen, die immer früher Feierabend machen scheinbar als sie. Oder und damit dann nicht als gute Arbeitskräfte wahrgenommen werden von diesen Personen, obwohl sie vielleicht in der wenigen Zeit, also in der Zeit, die sie geringer vorhanden sind am Arbeitsplatz, genauso viel oder sogar mehr leisten. Das lässt sich ja nicht beweisen anhand von Anwesenheit.
Genau, und Anwesenheit wird oft betrachtet als die eigentliche, der eigentliche Produktivitätsmarker. Also das, was Produktivität generiert, ist quasi, wenn du deine 40 Stunden dort vor Ort bist. Also wenn du einen Mitarbeiter hast, der 40 Stunden da ist, der ist produktiver als ein Mitarbeiter mit 20 Stunden. Und vielleicht korreliert das, weil irgendwo ist da wahrscheinlich ein Zusammenhang. Wenn du mehr Zeit mit aktiv an der Arbeit sitzen verbringst, dann schaffst du vielleicht auch mehr. Aber das muss nicht zwingend so sein. Da haben Jens und ich uns ein paar Sachen rausgesucht. Aber ich glaube, du hast dich zunächst ein bisschen mit dem historischen, mit der historischen Entwicklung der Arbeitszeit beschäftigt. Willst du da ein paar Sätze drüber sagen?
Ja, gerne, gerne. Also ich habe ja immer so meine Finger gerne im Mittelalter und sowas. Und da ist es würde man von sich aus ausgehen, ja, dass im Mittelalter immer wesentlich mehr geschuftet und gearbeitet wurde, weil die Strukturen noch anders waren durch Monarchie und Regentschaft und dass der einfache Bauer dadurch ständig arbeitet. Und
der Lehnsherr zwingt dich quasi dazu, dass du das Feld beackerst, um ihm seinen Teil abgeben zu müssen.
Genau, dass er hinter dir steht mit der Peitsche und sagt, arbeite, du Schuft. Aber das war gar nicht so. Ich habe da mehrere Artikel zu gelesen und gefunden, die vor allem sich auf einen Professor der Freien Uni Berlin, ich glaube, der hat mittlerweile auch Uni gewechselt oder so, von Herrn Professor Dr. Ertl, der scheinbar Historiker ist. Und der hat niedergeschrieben, dass in seiner Forschung auch rauskam, dass zwar die Arbeit begann mit Sonnenaufgang für die Leute in der damaligen Zeit und aufhörte mit Sonnenuntergang, weil es gab ja noch keine Elektronik, die dir künstliches Licht verschaffte und somit die Arbeitszeit auch im Dunkeln ermöglichte für Handwerk und Co. Aber eben, was schriftliche Dokumente aus der damaligen Zeit belegen, ist einfach, dass die Leute auch sehr viel mehr Pausen während des Tages eingelegt haben, um Mahlzeiten zu sich zu nehmen oder Nachmittagsschlaf zu haben und oder Erledigungen nachzugehen, die sie selber machen müssen für ihren alltäglichen Lebensstandard, um halt über die Runden zu kommen und dass sie dann eben arbeiten, wenn die Energie da war, wenn die Kraft da war und sie produktiv sein konnten. Ja, und in seinen Berechnungen kam halt raus, dass im Schnitt sogar meist weniger aktive Arbeitszeit stattfand oder in manchen Arbeitsbereichen wie wie beim Bauern eben nicht mehr als unsere quasi 40-Stunden-Woche, kannst du sagen, rauskam, hochgerechnet. Es wird auch immer dann angeführt, ja, die haben ja so wenig gearbeitet, weil sie so viele Kirchentage und Freitage haben. Bricht sich nichts ab, weil es gab keinen Urlaub damals. Sowas wie Urlaub und so konnte man sich nicht erlauben und war ein Konzept, das noch gar keinen Bestand hatte, sich von der Arbeit zu erholen. Es gab den blauen Montag und sowas für Handwerker, aber der ist dann auch zu Zeiten der Industrialisierung langsam verpönt, also in Verachtung geraten und Industrialisierung ist eigentlich die Zeit, wo es schlimm wurde mit den Arbeitszeiten.
Genau, ich habe gerade auch gelesen, in Industrialisierung waren die Arbeitszeiten so zwischen 10 und 17 Stunden.
Ja, man also arbeitete, praktisch, wenn du nicht geschlafen hast.
Richtig, man hat gearbeitet und geschlafen. Das war sozusagen dein Tag. Und irgendwann kam dann diese Dreiteilung, die Idee der Dreiteilung des Tages, also 8 Stunden Arbeiten, 8 Stunden Freizeit oder Erledigung für den Alltag und 8 Stunden Schlaf. Die Zeiten haben sich geändert und vielleicht einen kurzen kulturellen Vergleich zu machen, das ist halt auch interessant, weil ich habe ja türkische Wurzeln und Ich weiß ja ungefähr, wie hier die Eltern von Freunden so über Arbeit gesprochen haben und ich weiß, wie meine Verwandten da gearbeitet bzw. da über Arbeit gesprochen haben und ich hatte immer den Eindruck, boah, denen geht's so schlecht in der Türkei, die verdienen erstmal weniger und arbeiten dafür viel, viel mehr und sind eigentlich den ganzen Tag nur mit Arbeit beschäftigt und dann war ich irgendwann, das war 2010, glaube ich, da war ich dann irgendwie länger in der Türkei und habe dann Verwandte besucht und bin dann halt da wochenlang geblieben, alleine auch und habe dann halt Bekannte begleitet auf die Arbeit und der eine ist halt so ein arbeitet in so einem Heizungsinstallateur arbeitet der, also beziehungsweise der verkauft so Gaskartuschen und sowas und alles, was man braucht halt für so Heizungstechniken und der Arbeitstag war irgendwie so, dass der irgendwann natürlich nicht vor 9 zur Arbeit gegangen ist, dann war der da, dann gab es erstmal einen Tee, dann hat man im Laden gechillt, dann gab es vielleicht so ein Kundengespräch, was auch mehr informell war als professionell, also dann wurde über Familie und sonst was eine Stunde gesprochen, dann gab es einen gemeinsamen Tee, dann hat er vielleicht eine Kartusche verkauft, ist dann irgendwie, dann ist man rausgegangen, hat das zu essen gekauft, also der ist zwar auf der Arbeit geblieben von 9 bis, weiß ich nicht, 21 Uhr oder keine Ahnung, also wirklich den ganzen Tag, hat auch den ganzen Tag gemeckert, wie Stress er eigentlich hat, aber von diesem Stress hat man wenig gespürt, also für mich war das wie Urlaub, also für mich war das richtig geil, ich habe auch geholfen und ich meine, hatte ja den ganzen Tag nichts zu tun, bin zwischendurch auch weggegangen, einkaufen und so, und das war, also da hat man richtig gemerkt, diesen Unterschied zwischen diesem Begriff Work-Life-Balance hier, also dass das Work und Balance, also quasi das Privatleben, der Ausgleich, die Freizeit, voneinander getrennt sind. Und da war das so ineinander verflochten. Also das war das Interessante. Das fand ich schön, weil also alle, die halt in dieser Straße gearbeitet haben, haben zusammen rumgechillt, haben zwischendurch auch mal so Brettspiele gespielt, einfach wenn nichts los war. Das ist halt so ein großer Unterschied. Und ich glaube, eigentlich ist es halt die natürliche Weise zu arbeiten. Also man kann nicht, also meiner Meinung nach kann man nicht Arbeit trennen von Leben, weil Arbeit und Leben sind sozusagen Teil eines großen Ganzen. Und deswegen fand ich diese Diskussion, ist mittlerweile, glaube ich, sogar schon veraltet, diese Diskussion über Work-Life-Balance.
Ja.
Das
wird ja auch durch viele der Artikel belegt, indirekt. Wenn Sie Studien heranziehen, was machen die Arbeitskräfte eigentlich hier in der Wirtschaftswelt während ihres Arbeitstages und wann sind sie produktiv? Da kam ja oft dann raus, ungefähr von den 8 Arbeitszeitstunden sind sie vielleicht 3 Stunden wirklich produktiv.
Mhm.
Und der Rest wird mit Tätigkeiten ähnlich wie dem Brettspiel in der Türkei.
Oder in Deutschland Solitär. Betätigt. Das ist Solitär. Ja. Ich weiß nicht, ist ja nicht mehr angesagt. Gibt es Solitär überhaupt noch auf dem PC? Aber das ist eigentlich.
Ich glaube, meiner wollte unbedingt Candy Crush haben.
Candy Crush ist mittlerweile immer vorinstalliert. Ich weiß nicht, wie viel Geld Candy Crush an Microsoft zahlt, aber das fand ich auch ein bisschen dreist. Aber das ist ja auch tatsächlich.
Will ich das nicht auf meinem Rechner
haben. Das ist ja viel sagt. Ne? In Deutschland spielt man ein Spiel namens Solitär, was den Begriff Solo quasi mit drin hat. Und in der Türkei. Ja, genau. Man ist alleine für sich und arbeitet. Und die unproduktive Zeit der Arbeit, die eigentlich so sinnvoll für andere Sachen wie Socializing oder sich einfach wohlfühlen, diesen belanglosen Smalltalk zu machen, mit dem man sich wohlfühlt, der wird alleine mit so einem dummen Kartenspiel verbracht.
Ja.
Und zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das mittlerweile heute so. Also viele Studien gibt, die das belegen, dass die Arbeitszeit gar nichts viel mit Produktivität zu tun hat. Darüber habe ich einen Artikel gelesen, den werde ich gerne in den Shownotes verlinken. Und zwar, dass festgestellt wurde von einem Professor namens Morten Hansen, ist ein Managementprofessor an der Universität in Berkeley, und hat festgestellt, dass wer zwischen 30 und 50 Stunden pro Woche arbeitet, kann seine Arbeitszeit eigentlich steigern, wenn er produktiver arbeitet, aber oft sind da so, dass also in großen Unternehmensberatungen wird ja 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet, aber oft sind die Mitarbeiter, die gar nicht so viel arbeiten, also vielleicht nur 40 oder 50 ist ja trotzdem viel, aber die sind oft produktiver als die Personen, die 80 Stunden einfach da sitzen und arbeiten. Und dass es gar nicht karriereförderlich ist, einfach viel zu arbeiten, sondern wirklich diese Produktivität in den Vordergrund zu stellen. Ja,
also das typische Sprichwort Work smarter, not harder.
Ja, genau.
Sollte eigentlich mehr gelebt werden, ist aber noch irgendwie nicht komplett in unserer Gesellschaft angekommen.
Nee, gar nicht. Ja, genau. Und tatsächlich hat er, also sein Motto ist, tu weniger, aber das besessen. Das fand ich auch interessant. Also, dass die wirklichen Leistungsträger halt die Fähigkeit haben, sich auf wenige Punkte zu konzentrieren und das halt mit ausführen, indem sie Störfaktoren ausblenden und einfach konzentriert dran arbeiten.
Mhm.
Das hat mich so ein bisschen dran erinnert.
Höre ich auch ständig in Interviews mit Menschen, die erfolgreich ein Geschäft aufgezogen haben oder so. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die immer wie man es in Deutschland so schön sagt, als Selbstständige ständig arbeiten, sondern es halt richtig angehen und gut planen.
Ja, genau. Und 60% der Arbeitszeit, das habe ich in so einem T3N-Artikel gesehen, 60% der Arbeitszeit verbringen wir damit, Sachen zu koordinieren. Und ich glaube, sogar noch einen mega hohen Prozentsatz davon, To-Do-Listen doppelt anzufertigen. Weil man hat die einmal und dann hat man die aber vor 2 Tagen angefertigt und dann kopiert man sie irgendwo rein und man ist ständig damit beschäftigt, To-Do-Listen oder
Arbeit für Arbeit.
Genau, die Arbeit zu verwalten.
Ich glaube, ich habe auch den Artikel entdeckt und gelesen.
Genau, also da ist auf jeden Fall eine Steigerungsfähigkeit da.
Ja, also was Optimierung angeht, in unserer Optimierungsgesellschaft, da können wir vieles verbessern, aber es stehen auch viele Ängste im Raum, wie wir ja entdeckt haben, zumindest in einem Artikel, den ich gelesen habe. Und auch aus eigener Erfahrung ist es halt so, wenn du diese 8 Stunden Arbeitstag hast, dann hast du 8 Stunden deine Aufgaben zu erledigen. Und so schön es ist, sagen wir, nach dem 6 Stunden Arbeitstag nach Hause zu kommen, hast du vielleicht das Gefühl, nicht so viel geschafft zu haben wie nach dem 8-Stunden-Tag.
Hast du das so? Hast du das, wenn du nur 6 Stunden arbeitest?
Nö, nicht unbedingt. Also es kommt drauf an, welche Arbeit ich nachgehe. Wie du weißt, hatte ich ja viele verschiedene Arbeiten in meinem Leben. Ich war Flugbegleiter, ich war Bürokraft, ich war auf dem Bau tätig und je nachdem gestaltet sich auch die Arbeitswelt anders und das Gefühl, wie du deine Arbeitszeit verbringst. Also bei Arbeiten auf einer Baustelle, muss ich sagen, habe ich keinen Unterschied bemerkt zwischen einem kurzen Arbeitstag und einem langen Arbeitstag.
Okay.
Du konntest dich halt mehr ausruhen bei einem 8-Stunden-Tag, von wegen, okay, wir müssen heute das und das schaffen. Und das wurde dann auch meist geschafft, außer das Wetter hat nicht mitgespielt. Das ist da viel entscheidender im Handwerk,
ja,
wenn
stimmt.
du Sachen transportierst oder so, die empfindlich sind, ob das Wetter mitmacht.
Ja, man ist
beim Einbau
von einfach Sachen. Manchmal oft abhängig von externen Faktoren. Ne? Das kenne ich von, wenn du mit IT-Firmen zusammenarbeitest, dann musst du den Zugang irgendwie zu haben. Du brauchst die Passwörter, du brauchst den meinetwegen VPN-Zugang. Und wenn du das halt nicht kriegst, dann aber das gerade dein Arbeitstag ist und du 8 Stunden hier sitzen musst, dann kannst du halt nicht arbeiten. Dann sitzt du da und denkst dir, okay. So. Ja, gut.
Das wird ein einfacher Tag, ja. Ne? Und dasselbe hast du halt auch, kannst du in 6 Stunden schaffen auf einer Baustelle. Dann suchst du dir halt eine Aufgabe an dem Bauauftrag von deinem Aufgabengebiet, was du innerhalb von 6 Stunden bewältigen kannst.
Mhm.
Das klappt alles. Also erfahrene Handwerker schaffen das. Bürokräfte genauso. Also wenn du denen eine Aufgabe stellst im Büro oder die sagt, bis dann und dann müssen wir das geschafft haben. Terminierung ist wichtiger als wirklich Arbeitszeit.
Richtig.
Wenn man dabei sich bespricht, Vorgesetzter und ausführende Kraft, von wegen, wir brauchen das bis zu dem Datum, bitte schafft das bis dann und dann.
Mhm.
Und die Arbeitskraft sagt, das geht, dann
Das ist die große Kunst, was du gerade sagst. Also, weil das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe ja auch für eine Beratung gearbeitet. Und der Trick, den gute Führungskräfte hinkriegen, finde ich, ist, dass die dich erstmal fragen, also die sagen, okay, wir haben diese Aufgabe, wie schätzt du den Aufwand dafür ein?
Bis dann wann können
spricht
wir
das er das
schaffen?
Mit dir ab. Genau, bis wann denkst du, schaffst du das? Und dann sagst du halt, ich vermute zwischen so und so viel und so viel Stunden. Und dann sagt er, okay, alles klar, wir brauchen das bis zu dem Tag. Richte deine Arbeitszeit so ein, dass du das bis dahin fertig hast. Und meistens funktioniert das auch. Es ist anders, weil ich hatte auch mal einen Job, da musste ich halt einfach jeden Tag bestimmte Tätigkeiten durchführen, die waren einfach klar und man hatte immer 8 Stunden Zeit dafür. Und dann ist man so manchmal fertig nach 2 Stunden und denkt sich, ja krass, okay. Was mache ich jetzt
jeden Tag? Ja, eben, weil dann die Übung schon steht. Das kenne ich auch von manchen Aufgaben. Und dann saugst du dir aus den Fingern, wie du noch den Rest des Arbeitstages rumkriegst, um produktiv
zu wirken. Das ist das Schlimmste. Genau, produktiv zu wirken, das ist auch so ein Stichwort. Also viele, viele Menschen, das hatte ich auch in irgendeinem Artikel, es ist denen wichtiger, also man tut oft so, als würde man arbeiten, ohne tatsächlich zu arbeiten, weil es halt negativ konnotiert ist, wenn du sozusagen, wenn der Chef reinkommt und du gerade nichts tust. Das ist so, wie es schlecht ankommt, wenn du weit vor dem Chef Feierabend machst. Das ist immer dieser soziale Druck der Arbeit. Und,
ich meine, wir haben ja noch das Glück, apropos, bis der Chef aufhört, ne, dass wir hier in Europa dann nicht so absolut streng sind. Es wird zwar nicht gern gesehen, aber in Asien, da geht keiner vor seinem Vorgesetzten, sondern erst wenn der Vorgesetzte sich entscheidet zu gehen, dann wird da das Licht ausgemacht und der Vorgesetzte hat noch einen Vorgesetzten, der auch sein Gesicht wahren will. Das heißt, die arbeiten alle viel zu lang, ohne wirklich in den letzten Stunden produktiv zu sein, nur um zu zeigen, dass sie für ihre Arbeit leben.
Es gibt ja auch in Japan, ne, ist das, ich glaube nicht China, diese große, eine hohe Sterblichkeit von Arbeitnehmern an Suizid. Ja. Da gibt es ja auch so einen bestimmten Begriff für. Ich komme
gerade nicht drauf. Ja, das ist mit eines der Länder, das, glaube ich, die höchste Suizidrate unter jungen Menschen hat.
Abgeleitet von Harakiri, also aber nicht Harakiri, sondern so, also dass man sozusagen aus Ehre und sozusagen sich eher umbringt, als schlecht zu sein bei der Arbeit.
Das ist ganz krass. Ja, als das Versagen einzugestehen im Leben oder auch noch schlimmer, den Tod durch Arbeit, Überarbeitung, weil sie nicht nach Hause gehen. Ich habe ja in einem japanischen Unternehmen gelernt und ich habe auch da gesehen, gab immer saisonale Arbeiter, die mal rüberkamen für Erfahrungen in Deutschland, aus Japan. Und dann bist du mal in eine Abteilung gegangen, weil ich gerade in der IT oder so tätig war. Und dann hast du dann einen der japanischen Mitarbeiter gesehen, wie er auf der Tastatur geschlafen hat, weil er die ganze Nacht über im Büro war.
Krass, ne?
Und gearbeitet hat.
Und das war dann quasi normal, so, ne? Also
das war kulturell normal für die. Ich habe sowas noch nie gesehen gehabt und für mich in dem Moment war es ein Schock. Aber so in den letzten Jahren habe ich immer wieder gehört, kann durchaus normal da drüben sein, weil es um das eigene Ansehen geht.
Ja, genau, tatsächlich. Da geht's viel um Ehre und Wahren des Gesichts in der Kultur.
Ja, vor allem das. Und das ist echt krass.
Das ist, und hier geht's, also in Europa geht's ja tatsächlich auch mehr um, also zumindest bei uns, um Individualität so ein bisschen. Ne? Das ist dann geht es eher, also das ist ja auch so ein bisschen, was wir so anreißen, aber nicht erwähnen, ist ja diese Diskussion zwischen Generation Y und Generation, wie heißt die nächste, also diese,
Zero vielleicht? Also Z? Generation Zero?
Generation Y und dann gibt es ja noch die danach kommen. Die Millennials? Ja. Ne, ich glaube, die Millennials sind die Generation Y.
Millennials sind ja wir auch.
Ja, noch genau. Mit. Ja. Also. Auf jeden Fall gibt es die Nächsten und die sind ja so krass, dass die tatsächlich den, wie wir sind die, die uns aufreißen für Arbeit, also den Arsch aufreißen für die Arbeit und dann tatsächlich bis 20 Uhr da bleiben, weil wir das noch unbedingt fertig kriegen wollen. Und die Generation Z, die kommen dahin und machen ihre Arbeit bis 16.30 Uhr oder 17 Uhr vertraglich vereinbart und lassen den Stift fallen und gehen in den Yogakurs. Und weil die das so machen, weil die halt aus wohlhabenden Familien auch oft kommen, also denen geht es wirtschaftlich besser, weil die halt nicht in, weil deren Eltern nicht in den Krieg sozusagen miterleben mussten und diese Leiden sozusagen, diese Denke einfach drin haben, dass die halt sich das eher erlauben und haben auch keine Angst, weil die Wirtschaft so gut ist, also also zumindest vor Corona hatte man quasi eine Arbeitsplatzsicherheit, fast egal wo, in welcher Branche du arbeitest. Und das ist ja mittlerweile vielleicht nicht mehr so, aber
trotzdem, wer weiß, was kommt danach, ne?
Ja, genau, also jetzt ist ja eh alles anders, aber wir wollten nicht über Corona reden, wir sind der Podcast, der nicht über Corona redet, während Corona. und genau, wie es, und diese Haltung von dieser Generation Z, heißen die Generation Z? Ich muss das mal gleich googeln. Aber auf jeden Fall,
ich glaube schon.
Die hat sich jetzt auch abgefärbt auf die Generation Y. Da habe ich so einen ganz coolen Artikel oder einen Podcast, glaube ich, mal gehört, weil der, weil wir sozusagen sehen, okay, die kriegen genauso viel Geld wie wir und reißen sich den Arsch nicht auf. Gehe ich auch Yoga machen, so, ne?
Ja, finde ich aber auch gut, weil es zu einer produktiveren Arbeitswelt insgesamt führen würde, wenn einfach das gesamte Team am Strang zieht und sagt, komm, wir werden nur bis dann bezahlt, wir machen unsere Arbeit, wir haben morgen nochmal 8 Stunden dafür, also wir schaffen, ja, was genau. Wir schaffen. Und auch ist es für das eigene Wohlbefinden und für das allgemeine Befinden in der Firma ein sehr gutes Zeichen, wenn dir niemand vorhält, dass du pünktlich Feierabend machst und deinem Leben nachgehst, um dann wieder am nächsten Morgen mit einem Lächeln statt frustrierten Blick am Rechner zu sitzen und deiner Arbeit nachgehst.
Oh ja, vor allem, dass je nachdem, welcher Arbeit man nachgeht, merke ich das immer mehr, dass man arbeitet ja nicht nur während der Arbeit. Also das ist, ich habe oft bei der Beratung, musste ich gewisse Probleme lösen, wo ich auch logische Zusammenhänge irgendwie verknüpfen musste. Und dann saß ich teilweise 5 Stunden an einem Problem und habe es einfach nicht lösen können. Habe dann irgendwie 2 Stunden länger gemacht, weil ich das unbedingt fertig haben wollte, um morgen mit einem neuen Problem anfangen zu können, aber habe es nicht geschafft. Dann mache ich Feierabend, gehe einkaufen, keine Ahnung, gehe joggen und sonst.
Und währenddessen kriegt ihr die Lösung.
Klick, ich habe die Lösung für das Problem. Ich denke so, Alter, so einfach war die Lösung, aber ich hatte einfach diese Wand vorm Gesicht und habe einfach das nicht legen können. Also zu viel Arbeit ist manchmal tatsächlich schädlich.
Das ist dann der Arbeitsdruck, den man sich selber macht. Und kenne ich auch ganz gut. Du willst dann das unbedingt innerhalb deiner Arbeitszeit schaffen, die dir vorgeschrieben ist. Aber schaffst du es dann nicht, weil du dir selbst eine mentale Mauer aufbaust, die dich
so ein Brett vom Kopf,
den Durchbruch ermöglicht. Ja.
Ja, genau, tatsächlich.
Und sobald du dann irgendwie zu Hause am Herd stehst, was kochst oder irgendwas anderes machst, was nichts damit zu tun hat, kommt dir die rettende Idee und dann kannst du es am nächsten Tag anwenden.
Ja, genau, finde ich halt auch. Und das wollte ich gerade anführen. Du hast gerade irgendwas gesagt, dass es halt, also wir haben ja über Führungskräfte gesprochen und wie wichtig deren Rolle ist, dass die
den Untergebenen zuhören sollten in ihren Vorschlägen. Also es ist wirklich hauptsächlich ein Kommunikationsproblem, das dazu führt, dass wir 8 Stunden arbeiten müssen, weil immer eine Person ist, womöglich besser weiß als die andere, die tatsächlich dann in der ausführenden Arbeit ist. Und der anderen das Wissen fehlt, wie lange diese Arbeitsumsetzung braucht.
Genau, um zu ermitteln, wie lange, also die Führungskraft ist ja meistens nicht die Fachkraft. Also das geht ja selten Hand in Hand. Ist ja auch falsch, das beides in einer Person zu bündeln. Und also zumindest in vielen Bereichen. Und die Führungskraft muss der Fachkraft gut zuhören, empathisch zuhören, um zu wissen, wie er die Arbeit einplant. Und ist auch, das ist nämlich auch so ein Problem des öffentlichen Dienstes oder der Verwaltung oft, weil ich habe, ich bin auf eine Studie gestoßen, auch in einem Artikel in der Wirtschaftswoche, genau, und zwar darüber, dass es eine Studie gab, wo Forscher, also das war eine Studie in der Harvard Business School und von der Universität Texas, sehe ich gerade, wo 1000 Freiwilligen eine langweilige Aufgabe gegeben wurde. Die mussten einfach Text abschreiben und haben denen aber bewusst extra viel Zeit gelassen dafür. Was ist passiert? Die waren einfach nicht schnell fertig mit dem Job, sondern haben genauso lange gebraucht wie die Personen, die kürzer Zeit hatten, aber haben halt zwischendurch einfach getrödelt, gedaddelt.
Ja, Kaffee getrunken.
Kaffee getrunken, Brettspiel gespielt, genau. Und das ist einfach halt, und im öffentlichen, also ich sehe da eine große Parallele halt zum öffentlichen Dienst einfach. Ne? Wenn du halt in der Verwaltung sitzt, immer bestimmte Anträge irgendwie bearbeiten musst, relativ monoton, du bist schon mega Meister in deinem Bereich, weil du das halt schon länger machst, dann ist es sogar schädlich, dafür 8 Stunden sitzen zu müssen. Also ist eigentlich eine zielorientierte Arbeit, wo du, keine Ahnung, 100 Anträge am Tag machen musst und dann aber so viel frei haben darfst, wie du willst. Also wenn du in einer Stunde durch bist, cool, genieß deinen Tag. Du bist halt ein super Mitarbeiter. Du hast gerade 100 auf Anträge
bearbeitet. Vertrauensverhältnis.
Genau, und das ist halt auch das Nächste, was ich aufgeschrieben hatte. Also das, wir denken gleich. Also die Herausforderung dafür ist tatsächlich, du brauchst Vertrauen bei deinen Mitarbeitern, ja.
Ja, dass dein Mitarbeiter auch die Arbeit macht, die du ihm zuteilst.
Genau. Und ich glaube aber, eigentlich kann man also den Menschen doch einen Vertrauensvorschuss geben. Ne? Also, und dann, wenn die 100 Anträge nicht schaffen, ist auch okay. Dann ja, wobei eigentlich, wenn du sagst, du musst 100 Anträge schaffen an diesem Tag, dann hast du doch zum Qualitätscheck, also zur Qualitätssicherung, diese Anzahl von 100 Anträgen. Du siehst, ob die richtig bearbeitet oder falsch bearbeitet wurden. Wenn die falsch waren, dann sagst du denen, sorry, du musst halt 50 von diesen Anträgen nochmal überarbeiten.
Und ja, und gerade in unserer digitalen Welt wäre es einfach nachzuweisen, wann wurde welcher Auftrag bearbeitet.
Genau, ja. Und deswegen ist die Rolle von...
Kannst du einen Timecode setzen und dann siehst du, Auftrag 50 wurde um 12 Uhr mittags gemacht. Und dann siehst du vielleicht, Auftrag 51 wurde um 14 Uhr gemacht. Das heißt, entweder liegt da irgendwie eine Mittagspause mit drin oder...
Wobei das ja egal ist. Also,
ist es ja auch, aber du siehst halt, okay, wenn dann im Minutentakt die nächsten Aufträge feuern, der macht seine Arbeit.
Der macht ja auch seine Arbeit, wenn er den einen Antrag um 1 Uhr nachts, den nächsten erst um 3, danach halt 2 um 16 Uhr. Also... Und dann, weil
aber halt so, dass die Arbeitszahl stimmt und wenn 100 Aufträge am Ende des Tages eingehen zu einem Zeitpunkt, wo Schluss ist vom Eingang her, dass der Arbeitgeber das alles annimmt und sichten kann, dann ist ja in Ordnung.
Genau, also Arbeitszeit ist ja egal. Also ich meine, der kann eine Stunde brauchen oder 12 Stunden. Richtig. Und wenn der halt sozusagen 12 Stunden braucht, kriegt er das gleiche Geld wie jemand, der nur eine Stunde für die ganzen braucht. Und das ist dann sozusagen, ist ja ein bisschen auch Selbstständigenbasis, ne? Also
im Prinzip ist das so.
Ja, genau. Du machst halt deinen Job.
Vertrauensverhältnis ist wie selbstständig arbeiten.
Ja, ja, genau. Und das entspricht halt viel mehr dem Zeitgeist, weil wir wenige Jobs oder ja, schon einige, zum Beispiel in der Klinik. Ne? Du musst einfach, wenn du Krankenpfleger bist in der Klinik, dann musst du ja tatsächlich einfach, wenn ich von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit zur Verfügung stehen, weil jederzeit was sein kann. Oder im Service. Aber viele andere Tätigkeiten, wie in öffentlichen Verwaltungen, da könnte man so viele Ressourcen zur Verfügung stellen und Menschen viel weniger langweilen. Und wenig gelangweilte Menschen sind viel motivierter und produktiver.
Hilfsbereiter,
Und deswegen... in gewissen Bereichen muss das vielleicht überdacht werden. Also ich kenne das ja von der Wissenschaft. Da ist ja auch nicht so, dass ich mich dran setze und wenn ich jeden Tag 8 Stunden Text schreibe, sondern ich schreibe einmal einen Tag, also es gibt tatsächlich Tage, schaffe ich gerade mal eine Stunde oder eine halbe Stunde zu transkribieren. Und das ist aber so eine scheiß Tätigkeit, das könnte ich niemals 8 Stunden oder meinetwegen 4 Stunden am Stück machen. Ja,
das erfordert auch sehr viel Konzentration, weil du haargenau zuhören muss,
Vor sich geht. Und ich habe am Ende des Tages, obwohl ich vielleicht nur eine Stunde gearbeitet habe, voll das gute Gefühl, weil ich sowas wahnsinnig bescheuert oder blödes gemacht habe einfach. Und an anderen Tagen, da lese ich, keine Ahnung, da sitze ich 12 Stunden an einem Text, der voll kompliziert ist und habe aber nicht so dieses geile Gefühl, dass ich viel geschafft habe. Ne? Also,
Weil du am Ende noch siehst, wie viele Seiten vielleicht übrig sind von dem Text, die du noch nachbearbeiten musst oder
ich war einfach oft also unkonzentriert, ne, dass ich dann halt nicht so konzentriert sozusagen gearbeitet haben kann.
Ja, die Ablenkungsmöglichkeiten sind halt riesig. Genau.
Ich habe auch mega Repertoire mittlerweile an Zeitmanagementstrategien, die mir selbst helfen, mich zu oder Tools, die ich einmal verwende, die mir helfen, mich selbst zu strukturieren. Aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen den Umfang sprengen hier. Können wir ja auch mal irgendwann drüber sprechen, wenn wir Bock haben.
Ja, wenn wir dazu was finden, was interessant ist und sich auch besprechen lässt.
Richtig.
Aber wir hätten ja auch nicht gedacht, dass Arbeitszeit so ein interessantes Thema sein kann.
Da ist schon mega spannend, ne? Also wir sind ja gerade in so einem Umbruch einfach, weil von der Also Mittelalter, die Sonne hat sozusagen bestimmt, wann du arbeitest. Ne?
Genau, dann, also da war im Sommer viel, im Winter wenig. Jetzt kommen wir gerade aus der Industrialisierung in die digitale Welt.
Und in die Industrialisierung war einfach Arbeit ohne Ende, ne? Also ist die Produktivitätsfaktor, also der Mensch...
War praktisch wieder Sklaventreiberei.
Genau, Produktivitätsgenerator und Arbeit konnte man quasi kaufen.
Ja, jetzt stehen die Städte, jetzt haben wir Themen wie Nachhaltigkeit auf dem Tisch, dazu noch Work-Life-Balance, wie wir am Anfang sagten, und eben digitale Methoden, die es ermöglichten, den Austausch zu beschleunigen, und deshalb ist ja auch eigentlich weniger Arbeitszeit auf dem Papier notwendig, um etwas erledigt zu bekommen, weil die Wege kürzer sind.
Die Wege sind kürzer und die Art der Arbeit hat sich ja auch gewandelt. Dass wir halt sozusagen, die meisten Menschen arbeiten ja tatsächlich am PC und es ist nicht mehr erforderlich, dass man vor Ort am Arbeitsort sozusagen tätig sein muss.
Genau.
Und das heißt, Arbeit muss ganz anders bemessen werden. Und an dem, was am Ende rauskommt, als was du reinsteckst an Zeit rein. Und ich habe mir mal, also basierend auf den Artikeln und auch so ein bisschen Eigenüberlegung, hatte ich mal jetzt aufgeschrieben, was die größten Zeitfresser sind während der Arbeit. Also diese 60% der Zeit sind wir ja, also mindestens 60% der Zeit sind wir damit beschäftigt. Auch laut einer Studie von Asana, es ist so eine Projektmanagement-Firma, die haben tatsächlich so eine Statistik rausgebracht, dass wirklich auch nur 27% der Zeit, die wir arbeiten, mit produktiver Arbeit verbringen. Und der Rest ist Planung, Verwaltung oder Ablenkung. Und die größten Zeitfresser sind dabei, dass man E-Mails schreibt oder unwichtige E-Mails vielleicht formuliert und extrem viel Zeit mit dieser E-Mail-Kommunikation verbringt. Die dich auch immer wieder rausbringt. Wenn du eine E-Mail kriegst, also ich kenne das von mir selbst, dann ist es gerade voll produktiv, du kriegst eine E-Mail, so dieses Didi, und dann wandert dein Blick sofort auf deinen Postkasten.
Und deshalb sagen ja auch viele Erfolgsmenschen, geh deine E-Mails einmal am Tag durch und dann ist es das. Ne? Auf jeden Fall sehr sinnvoll, es sei denn, du hast auch wichtige Kundengespräche am Laufen über den E-Mail-Weg.
Genau. Wenn du im Service
bist, gehst du aber nicht auf neue E-Mails ein, sondern pickst dir nur den, mit dem du gerade diesen dringenden Termin oder das dringende Geschäft abwickeln kannst in diesem Moment. Dann guckst du immer, ob der geantwortet hat. Wenn der nicht wieder im Postfach ist, dann lässt du das Postfach bis zum nächsten Tag liegen.
Genau, also irgendwie nur, also das war auch so ein Tipp in dem Artikel, dass erfolgreiche Menschen, Elon Musk oder keine Ahnung, der hat ja auch so eine krasse Methode, der teilt seinen Tag ja irgendwie in 15-Minuten-Abschnitte oder so ein, also ganz krass.
Ja, bei mir, bei dem kann ich mir das denken, den habe ich ja schon in einigen Auftritten gesehen, der ist sehr strukturiert und technisch.
ja, genau, der wirkt ein bisschen wie so ein Roboter. Ne? Wenn irgendwann rauskommt, dass er so ein Bot ist, oder wie heißt das, so ein Android ist, dann würde mich das nicht wundern.
Ja, aber ich glaube, wenn du so ein Innovator bist, dann musst du auch ein bisschen kauzig sein und anders denkend als Normalverbraucher.
Und das
damit gut du deine können, Ideen durchgesetzt kriegst.
Ja, glaube ich auch. Vor allem, der ist ja jetzt nicht so der große, wenn ich... der hat ja nicht so eine krasse Ausstrahlung, weil der so mega toll redet, sondern von der Art denkst du dir, du siehst den, denkst du dir, okay, irgendwas ist anders mit dem. Ne? Also das, das merkt man ja schon. Dann zweiter Zeitfresser ist falsche Kommunikation. Das ist dann der Aspekt, wenn du irgendwas machen sollst und Leute geben dir eine Anweisung, die aber nicht stimmt. Oder man gibt dir nur teilweise Anweisungen, du verstehst die nicht. Und dann musst du einfach ineffiziente Kommunikation, dass du halt Tage verbringst damit. Also ich weiß jetzt von mir, mir hat man gesagt, ich stelle das und das, und dann musste ich jetzt letzte Woche, hatte ich eine Information gekriegt, und dann habe ich mich da reingearbeitet einen halben Tag in so ein Thema, womit ich mich nicht wirklich auskannte. Und dann hat sich rausgestellt, das kann ich gar nicht bearbeiten. Habe ich eine E-Mail geschrieben und dann kam als Antwort so, vielleicht hilft dir das weiter. Und dann war das im Anhang einer E-Mail, den mein Projektmanager gekriegt hat, einfach die Information, dass einfach die Anleitung, wie ich das mache.
Ja.
Und das habe ich vorher, ich habe nicht wissen können, dass sowas existiert. Und das war dann halt echt ein halber Tag Zeitverschwendung.
Ja, kenne ich auch aus ehemaligen Arbeitsfällen. Du kriegst eine Arbeitsanweisung und dann wird dir gesagt, oder du fragst selber, ob du etwas machen darfst, dann machst du das. Und dann irgendwie 2-3 Tage später kommt die Person auf dich zu und sagt, was hast du da gemacht?
Ja, genau.
Also, ich habe doch gefragt, ob ich das so machen soll, darf, kann. Und dann haben wir gesagt, nee, mach das rückgängig.
Ja, genau. Nee, das war falsch. Das meinte ich nicht so.
Ja.
Es ist,
mach das mal nicht.
Das ist genau ein Faktor oder so ein, ich finde so ein Grund, also nicht Grund, das zeigt so ein bisschen schlechte Führungskräfte. Ne? Das ist entblößend dann, wenn die Anweisungen am Anfang so schlecht waren, dass du einfach Zeit umsonst verschwendet hast.
Ja, eben. Dass ich produktive Zeit hätte nutzen können für eine Aufgabe, die das Geschäft voranbringt, aber dann, wenn erstmal so der Anschein gemacht wird, ja, das ist eine gute Idee und das kann man so machen.
Und dann geht
im nächsten Moment wird zurückgerudert und dann ist die Arbeit aber schon getan.
Boah, wie oft das passiert, das ist so krass. Ja. Also das kenne ich auch von der Beratung, dass man irgendwas macht, meinetwegen wochenlang mit einem Team und dann wird gesagt, so ja, wir brauchen das doch nicht oder es ist halt jetzt Low Prio und das brauchen wir erst in einem halben Jahr, aber dann ganz anders. So.
Ja.
Man denkt sich, geil, selber schuld, ihr bezahlt uns dafür.
Okay. Ja. Ja, das ist noch der Idealfall, wenn du dann dafür noch bezahlt wirst.
Ja,
aber wenn es im Endeffekt sowas ist mit, ne, wollen wir jetzt doch nicht und wir zahlen auch nicht.
Oh ja, das ist krass. Das ist nicht so cool. Ganz interessanter Aspekt, den habe ich jetzt aufgeschrieben. Der nächste Zeitfresser, das sind sinnlose Meetings, wo Mitarbeiter drin sitzen, die eigentlich nicht unbedingt da reingehören und man vorher nicht überlegt hat, wer ist jetzt wirklich wichtig für dieses Meeting. Und zwar ist mir was auch vor kurzem was Lustiges auch passiert. Da war nämlich ich brauchte einen Termin mit einem Kollegen und dann haben wir so geschaut, wann wer kann. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, meinetwegen, keine Ahnung, Donnerstag um 10 Uhr. Und dann meinte er so, da bin ich in einem Meeting. Ich so, ja gut, dann geht das nicht. Er so, nein, doch, das passt gut, weil in dem Meeting muss ich nur anwesend sein. Das ist völlig okay, da können wir ein Meeting machen. Also der hat sich quasi, der hat zwei Meetings parallel am Laufen, aber das eine Meeting ist wirklich so unwichtig für ihn, dass er einfach nur seinen Namen quasi da stehen hat und Mikro stumm geschaltet. Er ist einfach nur anwesend. Warum existiert so etwas? Ne? Und es passiert, glaube ich, oft vielen Menschen. Also wenn du im Real Life, das wäre jetzt zum Glück online, ne? Wenn du im Real Life bist, kannst du dich leider nicht zweiteilen. Aber
meine Erfahrung gewesen, versuch wach zu bleiben.
Deine Seele teilt sich jetzt schon direkt in zwei. Ja. Die eine Hälfte schläft, die andere versucht einfach so zu wirken, als wäre der Körper wach.
Ja, oder eben während des Meetings machst du dir Gedanken, wie komme ich jetzt mit meiner Arbeit voran? Ich verliere hier wertvolle Arbeitszeit.
Bei mir also, ist es so, wirklich dass ich so ein Meeting eher denke, ist, was wo du, esse ich wo später?
Wenn es so ein Meeting ist, wo du sitzt und weißt, das alles ist jetzt nicht relevant für meine jetzige Arbeitsaufgabe. Ich würde jetzt lieber an meinem Rechner sitzen und die Arbeitszeit sinnvoll investieren in das Projekt.
Genau, das ist.
Diese Momente gibt es dann bei Meetings, wo du eigentlich nichts mit zu tun hast.
Das ist wirklich so und das ist wirklich traurig. Das ist aber, glaube ich, auch schwer. Das ist auch die Aufgabe von, glaube ich, Führungskräften zu entscheiden, wer ist wichtig für welches Meeting. Und lieber weniger Leute, weil man weniger Leuten ohnehin produktiver arbeiten kann. Es gibt ja so eine bestimmte Anzahl von Personen, mit der man sehr produktiv arbeiten kann oder auch kreative Prozesse in Gang kriegt. Und da müsste man sich, glaube ich, häufiger Gedanken machen.
Na, wobei Führungskräfte da sicherlich profitieren würden, wenn sie mit ihren Sekretären und Sekretärinnen das Gespräch suchen, um zu sehen, wer von meinen Arbeitskräften auf der Ebene geht jetzt welchem Projekt nach, weil häufig liegt ja dem Sekretär das alles vor, Termine und sowas.
Ja, genau. Der
organisiert ja den.
Ja. Die Personen, die sozusagen direkt an dem Thema arbeiten oder direkt an dem Menschen meinetwegen. Ne? Also der Arzt weiß nicht, wie es dem Patienten geht, weil der den nur zweimal am Tag sieht oder einmal.
Ja, aber die Arzthelferin,
der Pfleger sieht das den ganzen Tag.
Geschichte.
Ja. Ja. Genau. Und der vierte Zeitfresser, den ich mir aufgeschrieben habe, ist abgeleitet von den Punkten, die wir gerade diskutiert haben. Wenn man zu viel Zeit hat einfach. Also das ist das Paradoxe, das ist so kontraintuitiv. Es ist ein Zeitfresser, wenn du zu viel Zeit für eine Aufgabe hast. Aber wenn du weniger Zeit hast, dann schaffst du die gleiche Aufgabe und zwar manchmal nicht nur produktiver, sondern sogar besser. Also das, also nicht nur schneller, sondern auch einfach, genau. Also ohne, dass du mehr Fehler einbaust.
Ja. Das sind so die. Allerdings erhöht sich dadurch natürlich auch der emotionale Arbeitsdruck. Also da muss man aufpassen, dass genügend Zeit gegeben ist, aber eben auch nicht zu viel Zeit. Man muss eine Balance finden. Und
ja, genau. Und deswegen die Kommunikation, ne? Diese wichtige Kommunikation mit dem, der die Arbeit wirklich durchführt.
Ja, letzten Endes hängt davon gutes Arbeiten wirklich sehr schwer ab. Einfach nur, wie man miteinander umgeht und wie Aufgaben kommuniziert werden.
Genau. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über Arbeit gesprochen und unsere persönlichen Erfahrungen auch mit eingebracht.
Ich glaube, es reicht. Ne?
Ja, ich wäre auch durch.
Ich habe dem nicht mehr wirklich was zuzufügen. Wir haben alles Wichtige benannt und
Wir haben festgehalten, dass der calvinistische Arbeitsethos nicht das Beste ist für die Karriere.
Ja, yeah. Und wer jetzt Calvinismus nachschlagen will, viel Spaß.
Okay, ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir freuen uns über Kommentare und Abos und wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und bleibt gesund.
Genau, bleibt gesund, hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Wir hören uns. Ciao.